Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit einer Antwortfolge auf eine Zuhörerfrage. Vielen Dank, lieber Felix, für deinen Wunsch nach aktuellen Themen aus der Baufinanzierungswelt. Der liebe Felix hat mich angeschrieben und hat darum gebeten, nochmal eine weitere Update-Folge zu geben, was sich gerade am Baufinanzierungsmarkt tut, wo die Zinsen aktuell liegen, was ich glaube, wo die Zinsen in Zukunft hingehen werden. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Also legen wir direkt einmal los. Ja, zuallererst, was hat sich in den letzten Monaten im Baufinanzierungsmarkt so getan? Also Anfang des Jahres konnten wir sehen, dass die Baufinanzierungszinsen ja im unteren Dreierbereich waren, also 3,4, 3,5 ungefähr. Und dann ging es eigentlich seit Anfang diesen Jahres in eine Richtung, und zwar nach oben. Das Ganze ist jetzt nicht so extrem, wie es im letzten Jahr gewesen ist, aber wir konnten schon verzeichnen, dass die Zinsen sich langsam wieder etwas in Richtung 4 genähert haben. Es ging zwischenzeitlich immer mal wieder auch schrittweise nach unten, so dass der große Markt eigentlich von einer Seitwärtsbewegung spricht. Wenn ich jetzt aber mir den Chart genau ansehe, dann kann man schon leicht erkennen, dass die Zinsen Stück für Stück ein wenig nach oben geklettert sind. Und das ist auch unsere Wahrnehmung in den Baufinanzierungsgesprächen, dass wir aktuell eher, ich sag mal, bei 100% Finanzierungen im Viererbereich unterwegs sind und nicht mehr bei diesen 3,5% Zinsen. Also so, dass Stück für Stück zwar der Markt nicht mehr ganz so schwankend war, wie es letztes Jahr war, aber wir schon jetzt eher so auf dem Weg sind, uns Richtung dauerhaft 4 zu nähern. Und jetzt ist ja für heute, also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ab dem 6.6. wird diese Podcast-Folge hier veröffentlicht. Wir haben heute den 5.6., wo ich die Folge aufnehme. Das heißt, für morgen ist eine neue EZB-Sitzung geplant. Und da gibt es verschiedene Meinungen, wie sich dieser EZB-Leitzins verhalten wird, ob er weiterhin bei 4% sein wird oder ob die EZB die Leitzinsen senkt. Und an der Stelle werde ich euch jetzt gleich mal meine persönliche Meinung dazu geben. Und interessanterweise, wenn ich den Podcast veröffentliche, dann werdet ihr es über den Tag hinaus erfahren, ob die EZB ihren Kurs in Richtung Senkung oder der Zins bleibt gleich gehalten hat. Und ja, also ohne jetzt zu detailliert da reinzugehen, weil ich finde immer, das hört sich immer so sehr volkswirtschaftlich an, wenn man die einzelnen Themen so durchgeht. Ich würde euch das mal versuchen runterzubrechen, wie ich die aktuelle Situation sehe. Also es gibt verschiedene Expertenmeinungen, die auf der einen Seite sagen, nein, die EZB kann den Leitzins gar nicht senken. Es gibt aber genauso Meinungen, die dafür sprechen, dass es nach unten gehen muss. Und ich sag mal, alle diese Meinungen habe ich mir mit meinem Wissen, was ich mir angeeignet habe, angehört. Und ich bin der Meinung, dass es schon realistisch ist, dass die EZB den Leitzins senken wird. Man vermutet da 0,25%, also dass wir dann bei einem Leitzins von 3,75 landen werden. Und das halte ich auch aktuell für realistisch, dass das in diese Richtung geht. Wir haben also als Grundlage dafür, wenn man sich die Inflationswerte mal anschaut, ich habe mir da bei Statista mal eine Grafik aufgerufen, die packe ich euch auch unten in die Shownotes rein, dass ihr das Ganze mal verfolgen könnt. Dann haben wir es ja schon erlebt, dass wir in, ich glaube November 22 wird es hier angezeigt, da hatten wir die höchsten Inflationswerte und zwar von 8,8%. Und mittlerweile sind wir wieder etwas nach unten gekommen auf 2,2%. Wichtig ist aber dabei zu sagen, dass wir hier die Steigerung vom Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat haben. Also das heißt, das ist in meinen Augen so ein bisschen verfälscht noch. Also es soll jetzt nicht heißen, wir haben wieder eine stabile Inflation, die nach unten gegangen ist, sondern der Anstieg der Inflation ist einfach nicht mehr so extrem, wie es noch im letzten Jahr war. Und klar, ich glaube, man kann das mittlerweile auch so ein bisschen am eigenen Portemonnaie spüren. Die Energiekosten oder auch beim Einkaufen, das hat sich, oder ja, Energiekosten glaube ich extrem, da spürt man es massiv, dass sich das wieder etwas eingependelt hat. Insgesamt sind die Energiekosten ja immer noch etwas teurer als vorher, aber man merkt, dass wir jetzt schon diesen krassen Preisanstieg wieder hinter uns haben. Und ja, was hat das mit den Baufinanzierungszinsen oder mit dem EZB-Leitzins zu tun? Grundsätzlich geht man davon aus, dass wenn die EZB die Leitzinsen senkt, dass dann automatisch auch die Baufinanzierungszinsen nach unten gehen werden. Tatsächlich glaube ich das auch teilweise, dass das so sein wird. Allerdings würde ich euch gerne mal eine Beobachtung mitgeben, die ich so gemacht habe. Und zwar, wir haben als Baufinanzierer so ein Newsportal, wo wir sehen, wenn Banken ihre Konditionen erhöhen oder senken. Und wenn ich jetzt so in die letzte Woche mal reinschaue, also dann, ich lese euch einfach mal ein paar Banken vor und ihr werdet sofort einen Trend erkennen. Vor 5 Tagen AXA-Konditionserhöhung, AXA-Konditionserhöhung nochmal, dann Hanseatic Bank Konditionserhöhung, AXA-Konditionserhöhung für Prolongationsdarlehen, ING Konditionserhöhungen am 4.6. Bei der ING gehe ich mal einmal etwas näher drauf ein. Die haben am 4.6. für alle ihre Zinskonditionen 0,16% erhöht. So, und die ING ist in der Vergangenheit in meiner Wahrnehmung immer eine Bank gewesen, die sehr schnell auf Marktgegebenheiten reagiert hat. Das heißt, wenn die EZB bekannt gegeben hat, wir werden den Leitzins erhöhen, dann hat die ING sofort einen Tag später darauf reagiert. Die anderen Banken, die sind meiner Meinung nach etwas träger, also die brauchen immer ein paar Tage, bis die da hinterherziehen. Aber die ING ist teilweise schneller als die KfW, also die öffentlichen Mittel, die für gewisse Darlehensvarianten zur Verfügung gestellt werden. Und deshalb orientiere ich mich persönlich ganz oft an den Konditionen der ING, wie da so die Denkweise ist. So, das heißt, ich gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins senken wird um 0,25. Jetzt ist aber wichtig zu verstehen, die ING hat am 4.6., also gestern, die Konditionen nochmal erhöht. Das heißt, selbst wenn sie morgen nach der Bekanntgabe, dass die EZB den Leitzins gesenkt hat, auch ihre Konditionen senken, dann sollten sie ja mindestens diesen Aufschlag, den sie heute reingepackt haben, auch nochmal absenken. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil wir ja jetzt 0,16 nach oben gegangen sind, ne, dann sollte man mindestens 0,16 plus noch mehr den Zins nach unten verändern, damit man auch wirklich die Auswirkung spürt. Was will ich damit sagen? Wenn jetzt die EZB den Leitzins um 0,25 wirklich senken sollte auf eine 3,75, dann muss man halt im Vorfeld berücksichtigen, dass die Banken in den letzten Tagen ihre Konditionsdaten teilweise angehoben haben. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel der ING bleiben, dann müsste ja die ING übermorgen mindestens mal die Kondition um 0,16 senken, um auf dem Niveau von gestern, also vorgestern quasi zu bleiben. Das heißt also, wenn jetzt wirklich diese Leitzinssenkung 1:1 an den Kunden weitergegeben wird, dann müssten die Konditionen noch weiter fallen. Und da bin ich mal gespannt, ob das eine kurzfristige Darstellung in den Baufinanzierungszinsen sein wird oder ob wir das jetzt wirklich in den nächsten Wochen etwas langfristiger sehen können, dass die Zinsen wirklich fallen. Ich würde es mir persönlich sehr wünschen und ich glaube eine ganze Menge andere Leute da draußen auch, weil einfach dadurch die Baufinanzierungen wieder leistbarer werden für die Kunden und auf der anderen Seite die Immobilienverkäufe wahrscheinlich auch weiter angekurbelt werden können. Wie ist jetzt aber die Situation langfristig? Also ich möchte euch an der Stelle jetzt nicht nur diesen kurzfristigen Zukunftsausblick geben, sondern vielleicht auch noch eine Beobachtung, die ich so habe, etwas langfristiger mitgeben. Und zwar erkennt man, wenn man sich bei Statista die ganzen Daten so anschaut, dass wir in den letzten Jahren natürlich eine deutliche Inflationssteigerung hatten, aber auf der anderen Seite die Löhne nicht im gleichen Verhältnis mitgestiegen sind. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die in Zukunft auch noch auf uns zukommen wird, weil man ja im Prinzip daraus ablesen kann, dass es noch ganz viele Mitarbeiter gibt, die noch nicht auf ihren Chef zugegangen sind und um eine Gehaltserhöhung gebeten haben. Alles hat sich verteuert, wenn ich einkaufen gehe, muss ich mehr Geld bezahlen, aber auf der anderen Seite hat man immer noch das gleiche Gehalt wie vor diesem heftigen Inflationsanstieg und man sieht es auch, dass die ganzen Verbände teilweise oder die Tarifverträge noch nicht alle angepasst worden sind. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall auch noch ein Szenario sein wird, was wir noch vor der Brust haben. Also was wird dann passieren, wenn jetzt wirklich die Löhne steigern oder gestiegen wenn jetzt wirklich die Löhne in der nächsten Zeit steigen werden, dann hat das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Preise. Also stellt euch mal vor, so eine Cola-Dose in der Produktion, bis die im Regal steht, die hat einen gewissen Stückpreis. Der hängt natürlich auch von den Lohnkosten der einzelnen Mitarbeiter ab, die diese Cola-Dose herstellen. Wenn jetzt die Löhne steigern, dann werden die Stückkosten pro Produkt ja auch etwas teurer. Und das hat zur Folge, dass wir am Ende wieder einen Preisanstieg bei den Produkten haben werden. Und das ja jetzt nicht nur auf Cola-Dosen, sondern auf alle Produkte, die wir in unserem Alltag vielleicht kaufen, wird das eine Auswirkung haben. Das heißt also, die EZB hat meiner Meinung nach noch nicht das Endlevel erreicht, sondern es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir auch diese Phase, die wir noch vor der Brust haben, entsprechend aussitzen können. Das bedeutet gleichzeitig aber auch für mich, dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind, sondern dass dieser Wirtschaftszyklus, in dem wir uns gerade befinden, eigentlich noch mittendrin ist und da noch eine lange Zeit vor uns sein wird, in der wir in diesem Szenario unterwegs sein werden. Was bedeutet das ganz konkret für die Baufinanzierungszinsen heute? Ich glaube, das ist ein Punkt, der für viele interessant sein wird. Und deshalb habe ich einfach mal eine Beispielrechnung bei uns ins System eingegeben mit einem Musterkunden. Der Musterkunde ist ledig, Angestellter, hat ein sehr gutes Haushaltseinkommen und bringt ordentlich Eigenkapital mit. Und ich habe jetzt einfach mal so einen Beispielfall gerechnet, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was kostet das Ganze denn eigentlich. Ich habe hier einen Objektpreis unterstellt von 500.000 Euro und ich rechne mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer Tilgung von 2%. Ja, ich weiß, man kann auch weniger Tilgung nehmen, man kann aber auch mehr Tilgung nehmen. Ich habe jetzt einfach mal einen Mittelwert genommen, damit sich hier jeder irgendwie wiederfinden kann. Und gerade für die Investoren ist ja interessant, was kosten denn die Finanzierungen, wenn ich die Kaufnebenkosten komplett mitfinanziere. Das heißt, im Beispiel fange ich jetzt mal damit an, dass wir nicht nur 500.000 Euro finanzieren, sondern die Kaufpreissumme inklusive der Kaufnebenkosten, 542.000 Euro. Da an der Stelle haben wir eine sogenannte 108,5% Finanzierung und da würde bei mir jetzt hier im System stehen ein Zinssatz von 4,3% und eine monatliche Rate von fast 3.200 Euro. Ich habe das Ganze jetzt ein paar Euro aufgerundet, damit man sich auf der Tonspur leichter merken kann. Also Vollfinanzierung, 500.000 Euro Kaufpreis, 3.200 Euro monatlich und ein Zinssatz von 4,3%. Wenn man die Kaufnebenkosten zumindest aus Eigenkapital mitbringt und wir über eine sogenannte 100% Finanzierung sprechen, dann lande ich bei einem Zinssatz von 3,9%, wäre damit bei einer monatlichen Rate von 2.450 Euro bei 500.000 Euro Darlehenssumme. Und da merkt man schon, dass da ein heftiger Sprung drin ist, also fast 0,4% Punkte weniger für eine 100% Finanzierung. Und dann ist der nächste Step, also ich habe dann mal eine 95% Finanzierung gerechnet, in Summe sind das 475.000 Euro, also nochmal neben den Kaufnebenkosten nochmal 25.000 Euro mehr Eigenkapital, dann landen wir also bei einem Beleihungsauslauf von 95%, da bin ich gerade mal bei einer 3,89. Bei 100% war ich bei 3,92, bei 95% bei 3,89. Da seht ihr, da ist der Unterschied gar nicht so heftig, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment erwartet hätte. Also die 25.000 Euro mehr Eigenkapital, die machen hier meiner Meinung nach den Braten gar nicht so fett. Wenn wir auf eine 90% Beleihung gehen, also über eine Darlehenssumme von 450.000 Euro sprechen, und da möchte ich auch mal ganz kurz dabei sagen, dann sind wir jetzt hier schon bei 92.500 Euro Eigenkapital, also schon ein ganz ordentlicher Schlag, dann liegen wir bei einem Zins von 3,75 und einer monatlichen Rate von 2.150 Euro. Also wir schwanken bei einer Vollfinanzierung zwischen 3.200 Euro und bei einer 90% Finanzierung, wo wir allerdings auch 92.500 Euro mehr Eigenkapital mit drin haben, von 2.150 Euro. Das macht schon einen enormen Unterschied, aber ich glaube, das hier ist ein ganz repräsentatives Beispiel dafür, wo wir aktuell mit den Konditionen in etwa unterwegs sind. In der Hoffnung natürlich, dass die EZB, wenn ihr diesen Podcast hier hört, wirklich die Leitzinsen gesenkt hat, nochmal um 0,25. Dann wäre es wunderschön und vermutlich schlägt sich das dann in den nächsten Wochen auf die Baufinanzierungszinsen nieder. Deswegen meine Empfehlung, schaut auf jeden Fall weiterhin nach Immobilien und im Idealfall könnt ihr in Zukunft günstigere Zinsen für euch verbuchen. An der Stelle aber auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Appell. Ich habe letzte Woche mit Kunden zusammengesessen, die dann sagten, ja, nächste Woche gibt doch die EZB die neuen Leitzinsen bekannt und dann werden die Baufinanzierungskonditionen noch sinken, dann warten wir doch einfach noch. Grundsätzlich, wenn wir über eine Immobilie als Kapitalanlage sprechen, kann ich zu jeder Marktzeit immer kaufen. Warum ist das so? Ich kaufe ja diese Immobilie nicht mit einem emotionalen Gedanken, weil ich will nicht da drin wohnen, weil daneben ist der Kindergarten oder der Reitstall ist genau daneben und ich kann meine Eltern, die wohnen um die Ecke und ich habe irgendeinen emotionalen Bezug zu diesem Gebäude und nehme deshalb höhere Konditionen beispielsweise in Kauf. Wenn ich eine Kapitalanlage kaufe, dann muss ich das Ganze am Ende für mich rechnen. Und ich mache das gerne mal in einem Bild klar. Stellt euch vor, ihr würdet keine Immobilie kaufen, sondern ihr würdet von mir ein Unternehmen angeboten bekommen. Und ich sage euch, das Unternehmen macht jeden Monat 1000 Euro Minus. Wie viel Geld würdet ihr mir dafür bezahlen? Ihr würdet wahrscheinlich sagen, Mensch, behalt den Scheiß, weil warum sollen wir denn in ein Unternehmen Geld investieren, was jeden Monat Geld verbrennt? Da wären wir doch schön blöd, das kaufen wir gar nicht, das Objekt oder das Unternehmen. Und das ist für mich das perfekte Bild für eine Kapitalanlage. Man kann zu jeder Marktzeit immer Immobilien kaufen, solange sie sich rechnen. Und für mich ist die Zinskondition da eher zweitrangig, weil ich kalkuliere jeden Tag Investments für mich durch. Und wenn ich am Ende mit diesem Investment selbst bei 6% oder 7% Zinsen ein positives Ergebnis erreichen kann, sodass ich mit diesem Investment Geld verdiene, dann ist es ein Deal, den ich machen kann. Und das ist eigentlich so ein Sinnbild dafür. Deswegen mein Appell an alle da draußen, sucht weiter nach guten Objekten und nach guten Gelegenheiten. Und wenn sich das Ganze für euch rechnet, dann ist der Zins zwar eine Stellschraube, wo man die Rendite optimieren kann, aber sie sollte nicht das kriegsentscheidende Argument sein für oder gegen eine Immobilie, sondern lohnt sich das Investment grundsätzlich? Habe ich die Möglichkeiten, die Mieten entsprechend anzupassen? Kann ich das Objekt weiterentwickeln? Habe ich vermietbare Flächen, die ich heute noch nicht vermietet habe? Kann ich irgendwo neue Stellplätze schaffen, Werbetafeln, was auch immer? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Rendite eines Objekts zu beeinflussen. Dazu werdet ihr in diesem Podcast mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Tipps bekommen. Grundsätzlich möchte ich euch gerne unseren Immobilieninvestor-Grundlagenkurs empfehlen. Und zwar zum 1.7. werden wir diesen Videokurs veröffentlichen. Wir sind aktuell mit ein paar Usern in der Beta-Phase, die aktuell diesen Videokurs testen. Und mein Ziel ist es, das Ganze zu meinem Meisterstück zu machen. Das heißt, meine Idee ist, wirklich das ganze Wissen Punkt für Punkt, Schritt für Schritt in diesem Videokurs so zu erklären, dass man am Ende des Videokurses, wenn man den Kurs von A bis Z durchgeschaut hat, wirklich zu jedem Thema zumindest mal das Grundlagenwissen so aufgebaut hat, dass man selber in der Lage ist, zu beurteilen, ist das Investment, was ich hier gerade vor der Brust habe, gut oder schlecht. Das heißt, für die Anfänger auch geeignet, die bisher noch nie Berührungspunkte mit Immobilien gehabt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da wirklich die Punkte so erklärt werden, dass selbst wenn ihr vorher noch nicht wusstet, wie sich die Rendite eines Objektes berechnet und welche Möglichkeiten man hat, wenn ihr diesen Videokurs durchgearbeitet habt, dann werdet ihr dazu in der Lage sein, das zu können. Das ist unser Ziel, daran arbeiten wir im Hintergrund ganz fleißig weiter und ich kann euch sagen, es kommen jeden Tag neue tolle Kapitel damit rein, wir arbeiten da sehr, sehr extrem dran, es sind jede Menge Checklisten dabei, wie man ein Objekt besichtigen sollte, worauf man achten sollte und, also ganz, ganz viele Themen, die auf jeden Fall für den einen oder anderen von euch interessant sein können. Dazu haben wir mit dem Nils Ruttkamp, den kennt ihr auch schon aus der vorherigen Podcast-Folge, der Rechtsanwalt mit der Spezialität für Familienpoolgesellschaften, haben wir auch ein eigenes Kapitel aufgenommen, in dem wir euch die einzelnen Gesellschaftsformen vorstellen, also EGBR, vermögensverwaltende GmbH, eine Holdingstruktur und wir erklären Schritt für Schritt, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Unternehmensstrukturen haben. Und wenn ich heute ein Objekt kaufe, welche Unternehmensform macht denn für meinen speziellen Fall Sinn? Also das heißt, nachdem ihr dieses Kapitel gesehen habt, werdet ihr auch da in der Lage sein, für euch eine gute Entscheidung treffen zu können. Ihr merkt also, da ist eine ganze Menge Anspruch drin, den ich da habe. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir euch da mit sehr, sehr guten Informationen und Fachleuten die Themen der Immobilienwelt deutlich näher bringen können, so dass ihr das Ganze für euch in der Praxis umsetzen könnt. Ich freue mich immer wieder über solche tollen Zuhörerfragen, weil das zeigt mir ja, dass der Podcast für euch interessante Inhalte beinhaltet. Und ich lebe natürlich davon, dass ihr mir Feedback gebt. Deswegen, wenn ihr ein Thema habt, was euch besonders interessiert, dann schreibt mir das sehr gerne. Dann versuche ich daraus eine Podcast-Folge zu machen, weil am Ende des Tages sollen euch diese Folgen hier ja immer wieder einen Mehrwert mitbringen. Und dafür bin ich natürlich auf euer Feedback angewiesen. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast R&G Zeit für Neues Immobilien und Investment.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.